Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ein sehr ungewöhnlicher Bibelabschnitt. Ich war vor etwa einem Jahr mal bei Freunden von mir. Er ist Pastor gewesen, heute im Ruhestand. Und wir saßen so beim Frühstück zusammen. Und dann sprachen wir über die Bibel und seine Frau fragte und sagte, wie kam es eigentlich, dass im Garten Gethsemane die Jünger Schwerter mit dabei hatten? Und dann sagte ich so ganz locker aus dem Ärmel geschüttelt, naja, das hat Jesus denen ja gesagt, sie sollen Schwerter mitnehmen. Und da haben mich beide ganz groß angeschaut und gesagt, das steht in der Bibel? Und da ist mir nochmal ganz bewusst geworden, also selbst er als Pastor hat es geschafft, bestimmte Dinge in der Bibel auszublenden, gar nicht mehr zu lesen, weil sie nicht ins innere Konzept passen, weil es manchmal schwierig ist für uns, mit bestimmten Bibelstellen umzugehen. Und dann blenden wir sie einfach aus, wir lesen drüber hinweg. Ähnlich geht es auch oft, wenn wir Psalmlesungen hören in Gemeinden, dann sind oft die Teile der Psalmen, wo es dann um die Rache an den Feinden geht, die schneiden wir einfach weg. Wir lesen die schönen Sachen. Und das passt dann wieder so in unser Weltbild. Ich habe das auch aufgrund der aktuellen Weltlage zum Anlass genommen, heute Morgen einen ganz kleinen Einblick mal zum Thema zu geben, wie ist das eigentlich mit der Gewalt in der Bibel? Ich werde am Ende der Predigt auch nochmal auflösen, was wir hier bei Jesus finden und warum er diese interessante Anweisung gibt, sich Schwerter zu besorgen. Das kommt aber erst zum Schluss, da bleibt die Spannung dann ein bisschen erhalten. Ich möchte vorher ein bisschen mit euch einen kleinen Rundgang machen in die Bibel hinein und durch die Bibel, weil ich gemerkt habe, wir als Christen tun uns oft sehr schwer mit Gewalttexten. Und wir streichen sie weg, aber das müssten wir meines Erachtens nach gar nicht. Und das Thema Gewalt in der Bibel, wie es behandelt wird, gibt uns auch Anhaltspunkte dafür, wie stellen wir uns denn heute eigentlich zum Krieg in der Ukraine, der ja mit einem Mal so nah gerückt ist. Wie soll ich das als Christ verstehen, nehmen? Welche Haltung muss ich oder soll ich dazu einnehmen? Gibt es da eine einheitliche Haltung? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich sagte schon, wir sperren uns beim Lesen der Bibel gegen das Thema Gewalt, aber das Thema Gewalt ist in der Bibel ein Dauerthema. Vom Anfang bis zum Ende, durch die ganze Bibel zieht dieses Thema hindurch. Und eine ganz berühmte Geschichte in der Bibel ist uns allen sehr präsent wahrscheinlich, denn die gibt es auch in allen Religionen, das ist die Geschichte von der Sintflut, wo Gott sozusagen der Kragen platzt und er den großen Teil der Menschheit vernichtet, bis auf Noah und seine Familie. Es wird also eine massive Gewalt angewandt von Gott her in der Bibel. Und zwar wird das begründet damit, dass die Gewalt auf der Erde überhand genommen hat. Und da haben wir schon so den ersten Blickpunkt der Bibel ist, Gott übt Gewalt, um Gewalt einzugrenzen. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, es gibt diesen Gedanken in der Bibel, Menschen neigen zur Gewalt, zur Gewalttätigkeit, wir haben das schon bei Kain und Abel. Und wenn man dem keine Grenze setzt, keine Gewalt dagegen setzt, nimmt diese Gewalt überhand, der Mensch tut sich selbst nichts Gutes und am Ende leiden besonders immer die Schwächsten der Schwachen. Deren Stimme, heißt es in der Bibel ganz oft, hört Gott. Er hört das Klagen der Witwen und der Waisen. Das waren in den antiken Gesellschaften die, die am ärmsten dran waren, die keinen Schutz durch Familie mehr hatten. Die waren arm dran, waren auf Hilfe angewiesen. Und sie waren auch am schnellsten Opfer. Sie wurden versklavt, ausgebeutet. Sie wurden missbraucht. Und Gott sieht, dass der Mensch eine Neigung hat, gewalttätig zu sein. Und er grenzt, im Alten Testament besonders, er grenzt das ein. Manchmal befehligt er auch Leuten, in seinem Namen Gewalt einzugrenzen, aber er grenzt sie ein. Und das ist eine Tatsache, die ist für den antiken Menschen sehr präsent. Man hat ja damals auch noch nicht so Staaten gehabt in den antiken Stammeskulturen, sondern da ging es hin und her, man wanderte und kam ins Gebiet anderer und Gewalt brach aus. Da war Gewalt sozusagen fast an der Tagesordnung. Und irgendwo stellt Gott sich hinter die, die er schützenswert findet und sagt, ich bin auf eurer Seite und wenn nötig ist, dann setze ich auch Gewalt ein, um Gewalt zu begrenzen. Also der erste Gedanke zum Thema Gewalt. Das heißt, es ist etwas von Gottes Seite her sehr Legitimes, Gewalt anzuwenden zum Schutz der kleinen Minderheiten. Im weiteren Verlauf der Bibel entstehen immer mehr Menschen, also es gibt immer mehr Menschen, entstehen Nationen, Staaten. Staaten geben sich Recht und Gesetz. Und das Gesetz wird dann oft als, erleben wir auch in der Bibel, als etwas ganz Großes und Hohes gesehen. Aber Recht und Gesetz sind im Prinzip auch nur eine Form der Gewaltandrohung. Recht und Gesetz begrenzen das, was ein Mensch in einer Gemeinschaft tun darf und sagen, und wenn du darüber gehst, dann hat das Strafen zur Folge. Das heißt, ist bis heute eigentlich so, auch unser deutsches Gesetz, ein für meine Begriffe sehr gutes Gesetz in vieler Hinsicht, ist aber auch eine Gewaltanwendung. Der Mensch darf nicht tun, was er möchte, sondern er muss sich nach den Regeln, an die Regeln der Gemeinschaft halten. Sonst wird ihm vom Staat her Gewalt zugefügt, er wird ins Gefängnis gesetzt oder wie auch immer. Auch dieses Recht ist legitim. Gott selbst gibt seinem Volk sein Recht und es wird übrigens in der Antike auch zu Recht als das beste Gesetz angesehen. Denn im jüdischen Gesetz, im Gegensatz zu allen anderen Rechtsprechungen der damaligen Zeit, wird die Gewalt begrenzt. Während das Recht in anderen Kulturen immer das Recht auch auf Blutrache war und dass man Unrecht hart bestrafen konnte, wird im jüdischen Recht ganz klar gesagt, immer nur so viel darfst du dem anderen tun, wie er dir selbst auch zugefügt hat. Blutrache wird ausgeschlossen. Es soll keine fortgesetzte Gewalt geben. Und so ist das jüdische Gesetz im Besonderen eben ein begrenzendes Gewalt, begrenzendes Gesetz. Gott sorgt dafür, dass Gewalt nicht ausufert mit seinem Recht. Nun zeigt die jüdische Geschichte auch da das Menschliche. Denn das Buch der Richter zum Beispiel ist ein Buch, in dem wir erfahren, dass keiner mehr sich an Recht gehalten hat, dass das jüdische Gesetz für niemanden mehr eine Rolle spielte, weil es an staatlicher Gewalt fehlte. Das führt dann in der Folge dazu, dass am Ende des Buches der Richter der letzte Richter Samuel dem Volk einen König gibt. Man merkt, die Notwendigkeit ist da, es braucht nicht nur ein Gesetz, sondern es braucht auch eine Herrschaft, die das Recht durchsetzen kann. Und sie wünschen sich einen König, sehr verständlich. Gott bedauert das sehr, weil er sagt, ja eigentlich bin ich ja euer König, finde ich schade, dass ihr jetzt einen weltlichen König wollt, wird auch nicht nur positiv sein, aber er gewährt es ihnen schließlich und dann wird zuerst Saul, dann David, werden die ersten Könige werden und die stehen auch unter dem Gesetz. Im Gegensatz zu allen anderen Völkern sind die Könige Israels nicht über dem Gesetz, sondern sie unterstehen dem Gesetz Gottes, haben das durchzusetzen, das ist ihre Aufgabe, und nicht eigene Gesetze durchzuführen. Also wieder ein Prinzip von Gewaltbegrenzung durch Gewalt. Diesmal ist es die Herrschaft, die das Recht hat, Gewalt durchzusetzen, die das Gesetz durchsetzen darf. Das geht in der Geschichte dann ziemlich schief, weil auch die Könige sich als Menschen erweisen, die auf Gott pfeifen, die das Gesetz nicht durchsetzen, sondern nur für sich selber Gesetze machen und gucken, dass es ihnen selbst gut geht. Und Gott bestraft das schließlich wieder mit einer Form von Gewalt, indem er Israel das Nordreich vernichten lässt und dann das Südreich Israels nach Babylon verschleppen lässt. Gott wendet Gewalt an, weil das Recht mit Füßen getreten wird und weil wieder die Witwen und Waisen und die Ärmsten der Armen die sind, die darunter leiden müssen. Gott wendet Gewalt an und lässt die Babylonier kommen. Diesmal bedient er sich eines heidnischen Volkes, um sein Volk wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Ziel ist wiederum, dass das Recht zum Recht kommt, dass Gewalt begrenzt wird. Aber zur Gewaltbegrenzung braucht es Macht und Gewalt. Man kann das jetzt auch mal menschlich gesehen in Parallel setzen zu der Frage der Ukraine und Putin und Russland. Ja, es ist ja ein Argument, Putin muss man eine Schranke setzen. Er ist ein gewalttätiger Mensch, der achtet nur diejenigen, die stark sind und die ihm eine Grenze setzen können. Und damit wird ja auch die Unterstützung des Krieges in der Ukraine begründet. Und man muss sagen, ja, das ist eine mögliche Begründung, da kann man sich hinterstellen, auch wenn man noch so pazifistisch eingestellt ist, aber man kann mit der Bibel nicht begründen, dass man so nicht handeln darf. Selbst im Neuen Testament, im Römerbrief Kapitel 13, wird noch einmal zugestanden, dass das Recht beim Staat liegt und dass man, um Gewalt zu vermeiden, Gewalt einsetzen darf. Also, es ist auch neutestamentlich legitim. Es kommt aber schon bei Jesaja im Alten Testament, bei den Propheten zum Tragen, dass ein ganz neuer Gedanke implantiert wird. Weil Gott merkt, dass der Mensch mit Gewalteingrenzung nicht von Gewalt wegkommt, wird darum geworben, auf Gott zu vertrauen und auf Gewalt zu verzichten, um Gewalt zu beenden. Also das Prinzip von, da kommt Gewalt und ich haue drauf gegen Gewalt, wird unterbrochen gedanklich und es wird darum gebeten und darum geworben, dass Menschen auf Gewaltanwendung verzichten. Das hat aber eine zweite Seite. Denn wer auf Gewalt verzichtet, kann nicht unbedingt damit rechnen, dass auch die andere Seite die Gewalt beendet. Das kann passieren. Jesus sagt, Liebe kann letztendlich Gewalt und das Böse überwinden, ist möglich, aber es ist nicht immer so. Das heißt, man riskiert auch, Opfer zu werden. Sage ich jetzt mal in diesem etwas manchmal missbräuchlich bösen Wort gesagt, ja, man kann Opfer werden. Wer auf Gewalt verzichtet, der gibt sich im Prinzip preis, der sagt, nö, du kannst das mit mir machen, aber ich werde mich nicht wehren, ich werde dich nicht angreifen. Ich möchte dir Liebe und Gutes zeigen und wenn du es nicht siehst und nicht anerkennst, ist das mein Pech. Diese Haltung wird in der Bibel aber nicht, ist keine Freiluftakrobatik, muss man sozusagen. Es hängt nicht einfach so in der Luft und naja, dann hat man eben die Gewinner und die Opfer und die einen haben gewonnen, die anderen haben verloren, sondern das geschieht in der Bibel nur mit Blick auf ein letztes Gericht Gottes. Das heißt, am Ende, und darauf setzt derjenige, der auf Gewalt verzichtet, der mit Liebe Böses überwinden will, am Ende zielt es darauf gedanklich, es kommt ein Tag Gottes, da wird allem Recht getan. Da wird das Unrecht benannt und nochmal klar gesehen und demjenigen, der es getan hat, vor Augen geführt. Da wird Gericht gehalten, Gerechtigkeit gesprochen. Und weil ich daran glaube, weil ich an Gott als letzten Richter glaube, darum bin ich heute bereit, auf Gewalt zu verzichten. Diese Haltung haben sich viele Christen zu eigen gemacht. Sie steht auch sehr im Einklang mit dem, was Jesus lehrt, wenn er sagt, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch Böses tun. Das ist ganz in Einklang mit Jesus Christus. Aber man muss sich eben vor Augen führen, wir haben keine Garantie. Das ist kein wirksames Mittel, um alle Gewalt zu beenden. Es ist auch keine Richtschnur für unsere Herrscher in dieser Welt. Das können wir nicht anderen sagen, sondern in dieser Welt gelten bestimmte Regeln. Es ist ein Akt des Glaubens, des Vertrauens auf Gott, zu sagen, ich bin bereit, ich bin sogar bereit, mein Leben zu verlieren, meine Gesundheit zu verlieren und alles das im Vertrauen auf Gott, dass es eine letzte Gerechtigkeit geben wird. Und in der Liebe zu allen Menschen Bin ich auch bereit, eben selbst im Feind den Menschen zu sehen und ihm Gutes zu tun und nicht zu schaden? Eine tolle Haltung. Die Frage ist, was mache ich als Christ damit? Ich habe nun diese verschiedenen Seiten der Bibel. Ich sehe, Gewalt ist auch ein Thema und ist auch legitim in bestimmten Bereichen. Ich glaube, es hat viel mit Entscheidungen zu tun. Es gibt ja interessanterweise im Neuen Testament keine Aufforderung an Soldaten, ihr Soldatentum niederzulegen und aufzuhören, Soldat zu sein. Aber wir merken in uns eine Spannung. Wir merken, wenn wir uns der Liebe Gottes verschreiben, die wir auch in Jesus Christus sehen. Er hat ja nun selber sich zum Opfer gegeben. Er hat es ja einmal vorgelebt, wie es auch gehen kann. Wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich darauf einstelle, dann hat das Segen und auch Frieden zur Folge. Es ist eine Spannung. Und manchmal möchte ich auch am liebsten Gewalt mit Gewalt beantworten, aber um des Vertrauens auf Gott willen bin ich bereit zu verzichten und zu sagen, ich gehe da einen anderen Weg. Das ist kein leichter Weg. Und ich denke, es ist auch ein Weg, den man nur gehen kann, indem man immer wieder Gott bittet, gib mir die Kraft dazu, das zu tun. Die Kraft finden wir nicht in uns selbst. Auch Jesus Christus war sich sehr unsicher vor der Kreuzigung, ist das der richtige Weg? Und fragt seinen Vater nochmal, ja, ist das, soll ich diesen Weg wirklich gehen? Ich könnte ja Legionen von Engeln mir holen, die mich verteidigen und so weiter das Recht Gottes durchsetzen. Ist das der Weg, den ich gehen soll? Also da auch diese Spannung, die wir selber auch empfinden bei diesem Thema, die finden wir auch in Jesus Christus. Und er hat es durchgehalten. Ist diesen Weg gegangen. Wie gesagt, es ist eine Entscheidungsfrage. Es ist eine innere Frage, eine Haltung, wie möchte ich denn gerne leben und wie viel Vertrauen und so habe ich denn wirklich in Gott, in das letzte Wort, das Gott einmal hat über alles Unrecht dieser Welt. Das ist eine Anfrage. Jetzt komme ich aber, wie versprochen, auf die Auflösung dieser Schwertgeschichte noch zu sprechen. Wie passt dieser Aufruf Jesu an seine Jünger an den Tagen kurz vor seiner Kreuzigung in diese Schemata, die ich jetzt genannt habe, von Gewalt? Eigentlich und eindeutig überhaupt nicht. Diese Schwertgeschichte Jesu hat eine ganz, ganz andere Zielrichtung. Jesus geht es nur darum, ein altes Prophetenwort zu erfüllen. Jesus wusste aus dem Propheten Jesaja, dass da über den Knecht Gottes, der sein Leben hingibt für andere, auch geschrieben steht, er wurde unter die Verbrecher gezählt. Und jetzt ist ja die Frage, Jesus sitzt im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern, welchen Grund könnten andere anführen, ihn zu verhaften, ihn gefangen zu nehmen? Naja, es gab gerade bei diesen großen Festen, es war ja Passafest, viele Leute waren in Jerusalem, da gab es immer die wahnsinnige Angst, es könnte irgendwo einen Aufstand geben, es könnten irgendwelche Untergrundgruppen gewalttätig werden und das ganze Fest in ein Blutbad verwandeln. Und in diese Richtung, da denkt Jesus an der Stelle und sagt seinen Jüngern, Leute, haben für alles gesorgt, jetzt kommt eine ganz komische Anweisung, vertraut mir jetzt nochmal, ihr habt vorher schon auf Gott vertraut, als ich euch ohne Beutel und alles rumgeschickt habe, ihr habt Gott vertraut und es hat funktioniert, jetzt vertraut mir nochmal, jetzt ist Zeit, kauft euch Schwerter. Interessanterweise ist Jesus an dieser Stelle total überrascht, dass schon Schwerter da sind. Denn die Jünger sagen, guck mal, hier wären ja schon zwei von den Kurzschwertern. Und dann sagt Jesus, oh, das reicht schon. Es geht also im Prinzip bei dieser Anweisung einmal darum, das Prophetenwort zu erfüllen und dann auch darum, den Leuten, die ihn gefangen nehmen wollten, einen Grund zu liefern dafür. Denn die konnten jetzt sagen, guck da, der ist nicht so pazifistisch, der hat hier Leute mit Schwertern, der ist einer Verbrecher, der ist gefährlich. Und damit gab es eine Legitimation, Jesus gefangen zu setzen. Seine Leute konnten ja alle fliehen, aber ihn hatte man dann und das war ein legitimer Grund. Um das geht es und um nichts anderes. Kurze Zeit später wird ja Petrus dem Malchus das Ohr abhauen mit diesem Schwert, mit einem dieser Schwerter. Und Jesus wird das Ohr wieder ansetzen und dann sagen, lieber Petrus, sagt zu Simeon, steckt eure Schwerter weg, denn wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Also er macht noch einmal deutlich, das mit den Schwertern diente nicht dazu, anzugreifen, zu verteidigen, sondern es ist nur symbolisch gedacht an dieser Stelle und nicht zum Verteidigen oder zur Gewaltanwendung. Und er sagt diesen Satz ja sehr lapidar, aber das muss man sich auch immer mal wieder deutlich machen. Auch wer dafür ist, dass man in der Ukraine Gewalt anwendet, muss sich bewusst sein, viel Gewaltanwendung führt auch zum eigenen Tod, ist auch gefährlich. Also auch die Gewaltanwendung sichert nicht unbedingt, dass man nicht auch Opfer von Gewalt wird. Ne? Und das macht Jesus hier an dieser Stelle auch nochmal deutlich. Es hat also diese Schwertepisode nichts damit zu tun, dass Jesus zur Gewalt aufruft, aber man darf sie auch nicht heranziehen für pazifistische Gedanken. Wir sind sehr leicht verführt, immer Bibelstellen auch so in unsere bestehenden Denk- und Glaubensmuster einzuarbeiten. Man muss sich manchmal einfach der Bibel nochmal ganz nähern wie ein Kind. Man muss sie einfach lesen, wie es da steht. Und sich dem auch stellen, dass da auch Dinge sind, die ein bisschen ungewöhnlich sind, die uns herausfordern. Und das wollte ich nochmal deutlich machen heute, dass wir an dieser Stelle vorsichtig sein müssen, auch mit der Frage der Beurteilung. Wenn ein Staat, wie gesagt, sagt, wir wollen Gewalt ausüben, um Gewalt zu begrenzen, dann hat das eine legitime Begründung, dann kann man das theoretisch auch mit der Bibel begründen. Dann hat der Staat auch das Recht, wenn Gefahr da ist, seine Bürger zu schützen. Man kann sich natürlich überhaupt Gedanken machen, warum sind wir Menschen überhaupt eingeteilt in Staaten und Völker? Wir sind alle Nachkommen Adams und alle Nachkommen von Noah. Im Prinzip sind wir Menschen alle eine Familie. Warum müssen wir dann gegeneinander überhaupt Gewalt ausüben? Warum muss es Staaten geben? Warum muss es Macht geben? Das möchte ich auch sehr in Frage stellen. Ich glaube, wir könnten als Menschen auch ganz anders leben, wenn wir das wollten. Aber darauf werden wir warten müssen, bis Gott sein Reich gründet. In seinem Reich, und das ist dann die letzte Verheißung in der Bibel, da herrscht Frieden. Es ist das Reich des Friedens, das Reich, in dem Frieden sein Zuhause hat. Und Segen und Wohl jedem unter uns, der sagt, ich möchte das heute schon in meinem Leben leben und ich möchte meinen Feinden Gutes tun und ich möchte dem Bösen Gutes entgegensetzen. Das ist eine ehrenwerte Haltung, dann sind wir auch mit ganz auf der Spur Jesu Christi, so wie er es uns vorgelebt hat. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten, vielleicht stehen wir dazu auf, dann. Jesus Christus, danke schön, dass uns dein Wort ganz viele Aspekte zum Thema Gewalt mitgibt. Die sind manchmal für uns nicht so einfach im Kopf zusammenzubekommen. Danke aber, dass du uns vorgemacht hast, wie es geht, ohne Gewalt doch zum Sieg zu kommen. Dein Vater hat dich auferweckt von den Toten und du bist der Sieger von Golgatha, obwohl du an keiner Stelle Gewalt angewendet hast. Danke, dass du uns das so vorgemacht hast und gib uns auch die Kraft, auch selber Feinde zu lieben, Gutes zu wünschen, auch wenn wir im Moment sehr wütend sind und traurig sind über das, was geschieht, dass wir niemandem, Herr, das Menschsein absprechen, sondern dass wir immer auf der Spur bleiben, das Gute zu suchen und den Frieden. Dazu hilfst du uns, auch in unserem Kopf, dass es da richtig sortiert ist, dass wir uns nicht dem Hass und der Wut ergeben, sondern dass wir immer wieder deine Liebe in uns wirken lassen. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.